Ich habe über diesen Vers mit euch ein paar Gedanken austauschen wollen, weil es Pfingsten ist. Und für das, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, möchte ich mit euch einen kurzen Videoclip schauen. Ihr könnt also wie im Kino ein bisschen zurücklehnen und mal ein bisschen vielleicht sehen, wo Pfingsten und dieser Vers eingegliedert ist.
Einer der ersten Berichte über Jesus von Nazareth, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung, wurde von einem Mann namens Lukas geschrieben.
Wir kennen diesen Bericht als das Lukas-Evangelium. In einem zweiten Band hat Lukas die weitere Geschichte aufgeschrieben.
Das ist die Apostelgeschichte. Darin geht es um das, was Jesus nach seiner Auferstehung getan hat.
Die Apostelgeschichte beginnt damit, dass die Apostel mit Jesus Gemeinschaft haben, nachdem er von den Toten auferstanden ist. Das ist eine überwältigende Vorstellung.
In den folgenden Wochen lehrt der auferstandene Jesus sie alles über sein umgekehrtes Königreich und die neue Schöpfung, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung begonnen hat.
Das alles ist echt aufregend und die Apostel stehen in den Startlöchern, um der Welt diese Botschaft zu verkünden.
Aber Jesus bremst sie und sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie eine neue Art von Macht bekommen, um treue Zeugen für Jesus und sein Königreich sein zu können. Er sagt, dass ihre Mission in Jerusalem beginnen wird und dann nach Judäa und Samaria weitergeht und von dort aus in alle Nationen. Das ist wie ein Fahrplan durch das ganze Buch der Apostelgeschichte. Dann sahen die Apostel Jesus als König über der ganzen Schöpfung thronen.
Und so warten die Apostel ab und fragen sich, wann sie diese neue Macht bekommen. Dann kommt Pfingsten.
Das ist ein altes israelitisches Fest im Frühsommer. Dafür kamen mehrere tausend jüdische Pilger aus allen Ländern der Welt zurück nach Jerusalem. In der Stadt trafen alle möglichen unterschiedlichen Sprachen und Kulturen aufeinander.
Und so sitzen die Apostel gerade in einem Haus zusammen, als dieses plötzlich von stürmischem Wind und Feuer erfüllt wird. Das Feuer teilt sich in kleinere Flammen, die über den Köpfen der Apostel schweben. Was passiert hier?
Lukas greift hier ein sich wiederholendes Bild aus dem Alten Testament auf. Als Gott auf ähnliche Weise am Berg Sinai erschien, ging er mit Israel einen Bund ein und gab dem Volk die 10 Gebote. Als Gottes Herrlichkeit später in einer Feuersäule auftrat, erfüllte es die Stiftshütte, als Gott kam, um bei ihnen zu leben.
Das war aber nur eine Säule, nicht mehrere.
Richtig. Lukas will hier einen wichtigen Punkt hervorheben. Das hier ist Gottes Gegenwart im Tempel. Sein Geist, der von Israels Propheten vorhergesagt wurde. Und diese Gegenwart ist jetzt da, um im neuen Tempel von Jesus Leib zu wohnen. Und das sind die Menschen. Sie sind kleine mobile Tempel geworden, in denen Gott jetzt wohnt.
Sie erzählen Geschichten von Jesus, sprechen jetzt aber in Sprachen, die sie vorher gar nicht kannten. Und schon können alle Besucher sie verstehen. Was bedeutet das jetzt?
Petrus steht auf und erklärt, dass das die Erfüllung von Israels Hoffnungen auf Grundlage der Schriften ist. Es war immer Gottes Plan, die vereinte Familie von Abraham dafür einzusetzen, Frieden und Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Aber die Stämme von Israel wurden durch die Verbannung verstreut. An Pfingsten kommen jetzt Vertreter aus allen Stämmen zusammen und lernen ihren Messias kennen, den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Durch ihn können sie jetzt das wiederhergestellte Volk Israel werden.
Und Tausende von ihnen folgen dem Weg von Jesus nach.
Das bringt uns zu der Erzählung von Lukas von den 2 Tempeln. Da ist zum einen der Tempel, den Herodes in Jerusalem gebaut hat. Dort beten die Jünger Gott an, genau wie alle anderen Israeliten. Jetzt gibt es aber noch den Tempel von Jesus und der besteht aus Menschen. Dieser Tempel trifft sich in Häusern in ganz Jerusalem und er geht das Leben auf eine radikale neue Weise an.
Stimmt, überleg dir das mal. Viele dieser Pilger sind ja nicht mal aus Jerusalem. Sie bilden diese neuen Familien und verlassen sich aufeinander.
Die Menschen verkaufen ihre Sachen und unterstützen die Armen. Sie essen zusammen, sie beten täglich zusammen.
Von den Aposteln lernen sie, was es bedeutet, so zu leben, als wäre Jesus der wahre König der Welt. Und das muss belebend gewesen sein.
Aber es war nicht alles nur Spaß und Spiel. Gottes Tempel zu sein ist eine ernste Sache, genau wie im Alten Testament. Du kennst vielleicht die Geschichte im Buch Levitikus von den 2 Priestern, die Gott im Tempel nicht respektieren und plötzlich sterben. Lukas greift hier eine ähnliche Geschichte von 2 Jüngern auf, die Gottes Geist in diesem neuen Tempel entehren und ein ähnliches Schicksal erleiden.
Es gibt also Korruption in dieser Gemeinschaft. Aber das größte Problem kommt von außen.
Richtig, vom anderen Tempel. Seine Leiter fühlen sich von dieser neuen messianischen Bewegung bedroht. Deshalb nehmen sie die Apostel fest. Sie versuchen, sie aufzuhalten. Das bringt uns zur letzten Erzählung, die in der Apostelgeschichte noch in Jerusalem spielt. Wir lernen einen Jünger namens Stephanus kennen.
Oh, richtig, Stephanus, ein besonderer Jünger. Er tritt unter den Jüngern als Leiter auf, um den Armen zu dienen. Er geht in den Tempelhof, um den Menschen den Weg von Jesus zu lehren.
Die Leiter des Tempels nehmen Stephanus fest. Sie rufen falsche Zeugen auf, die ihn beschuldigen, Mose entehrt zu haben. Und sie beschuldigen ihn, ein Terrorist zu sein, der eine Gefahr für den Tempel ist.
Als Antwort darauf hält Stephanus eine kraftvolle Rede darüber, wie vorhersehbar diese ganze Situation war.
Ja, er erzählt die ganze Geschichte vom Alten Testament und hebt Personen wie Josef, Mose und die Propheten hervor, die immer wieder von ihren eigenen Leuten zurückgewiesen und verfolgt wurden. Israel hatte seit Jahrhunderten Gottes Stellvertreter abgelehnt. Deshalb ist ihre Ablehnung gegenüber Jesus und seinen Nachfolgern eine Ablehnung von Gott selbst.
Die Leiter werden wütend, heben Steine auf und bewerfen Stephanus damit, um ihn zu töten.
Im Sterben bekennt sich Stephanus zum Weg von Jesus und seinem Leiden durch die Sünden von anderen. Er ruft, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.
Das ist im Grunde genau das, was Jesus im Sterben gesagt hat.
Genau, Stephanus wird so der erste Märtyrer der Jesusbewegung. Und es werden noch viele kommen. Aber diese Verfolgung enthält auch Funken der Hoffnung. Denn Lukas stellt uns hier eine neue Person vor, den religiösen Leiter Saulus. Er steht über dem leblosen Körper von Stephanus und heißt die ganze Sache sogar gut.
Warte mal, Saulus? Du meinst den Mann, der später der Apostel Paulus wurde?
Genau der. Lukas zeigt dir, wie auch dieser furchtbare Mord das Königreich von Gott nicht aufhalten kann. Und so flüchten viele verfolgte Jünger aus Jerusalem. Genau wie Jesus sagte, wenden sie sich Richtung Judäa und Samaria. Und wie die Geschichte weitergeht, siehst du im nächsten Teil der Apostelgeschichte.
Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, bis ans Ende der Erde, Uster inklusiv. Amen. Genau. Ich möchte mit euch kurz drei Sachen anschauen, bis ans Ende der Erde. Zeugen und die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin jetzt in einer neuen Arbeit, ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs und der Heilige Geist wirkt und weht auf diesem Globus. 29.000 Chinesen taufen sich täglich auf den Namen Jesus. Halleluja. 5.000 Iraner pro Monat entscheiden sich für Jesus Christus. Iraner, Iran, Scharia, kennt ihr selber von den Nachrichten? Wir leben in einer unheimlich spannenden Zeit. Jede Minute, die ich hier rede, entscheiden sich 28 Menschen für Jesus Christus. Patrick Johnstone, Operation World, Statistik. Wir leben in unheimlich spannenden Zeiten. Letztens war ich auf einer Webseite, das Evangelium von Jesus Christus, also nicht die ganze Bibel, nicht das Neue Testament, sondern das Evangelium von Jesus Christus, Adam und Eva, Abraham, Moses, Tod, Auferstehung von Jesus, Wiederkunft. Die Geschichte ist übersetzt, haltet euch mal am Stuhl fest. In 6.327 Sprachen. Wie viele Länder gibt es? Das Evangelium wird gepredigt werden allen ethnologischen Gruppen. Und dann wird das Ende kommen. Und Leute, wir leben in dieser spannenden Zeit. Ich möchte nicht vor 100 Jahren gelebt haben, sondern jetzt. Und jetzt hat Jesus etwas vor mit seinen Leuten. Nur schon diese Facts, da kriege ich schon Gänsehaut. Es ist so spannend, in diesen Zeiten zu leben. Der Heilige Geist wirkt und manchmal merkt man das gar nicht so richtig. Und jetzt bin ich da in diesen Ländern unterwegs und es ist unheimlich, was abgeht. Ich habe geweint und getanzt und gebetet mit diesen Afrikanern in Südsudan. Die sind aus den umliegenden Ländern gekommen, alle 6 Moslems. 3 Monate werden sie dort ausgebildet. Wir haben zusammen gefastet und gebetet und Bibel und so. Und dann schickt man sie in die Dörfer und dann müssen sie Kartoffeln anpflanzen, eine Kirche gründen unter animistischen Moslems. Und erst wenn sie 20, 30 Leute in einer Kirche haben, können sie zurückgehen, die Fortsetzung der Ausbildung machen. Und ich komme aus der sicheren Schweiz und sage, hey, lehre uns. Und ich so, ich gehe wieder in die sichere Schweiz zurück, oder? Aber weil Jesus in mir lebt, weil der Heilige Geist in mir ist, kann ich euch von der Bibel erzählen, kann ich euch ermutigen. Und ich war so, also das hat mehr mit mir gemacht, als ich mit denen, oder? Es ist einfach gewaltig, diese Zeiten. 600 Moslems haben sich jetzt durch den Dienst, den wir kennen, in den letzten 18 Monaten entschieden für Jesus im Sudan, nördlich vom Südsudan. Das sind unheimlich spannende Zeiten. Wir sind in Syrien. Ah, das bin ich noch. Upsa. Das ist in der ältesten Stadt der Welt, in Erbil. Das ist die UNESCO-Schutzerbe, die ältest bewohnte Stadt der Welt, 5500 Jahre alt. Und dort, auch die Menschen im Nordirak, haben ja eine kleine Kirche angefangen. Oder in Kobane, zweiter Hauptsitz der IS, haben sich 300, in den letzten anderthalb Jahren 300 Moslems entschieden für Jesus. Wir haben jetzt, sind dort an einem Jüngerschaftszentrum am Bauen, um ganz Syrien zu erreichen. Jetzt ist das Fenster, ihr kennt noch das 1040-Fenster, wo wir gebetet haben vor 20 oder 30 Jahren. Und jetzt sind die Türen offen. Das ist einfach gewaltig. Das ist wirklich gewaltig. Die sind jetzt dort am Bauen. Das Gebäude ist noch nicht fertig, aber das Taufbecken steht schon. Wo ist das Taufbecken? Ja, das Taufbecken steht schon. Der Bürgermeister hat gesagt, endlich sind wieder Christen hier, das ist ein Moslem. Aber wenn ihr dann ein Gebäude baut mit Übernachtung und so für das, was ihr vorhabt, dann möchte ich auch, dass ihr einen Kirchenturm baut mit einem großen Kreuz und einer großen Glocke. Und wir so, für was genau? Dass die Türken auf der anderen Seite sehen, es hat wieder Christen in Kobane. Die rüsten auf der anderen Seite. Es ist einfach gewaltig. Wir sind reingeschlichen während der IS-Besetzung und haben gesagt, und jetzt hören wir auf euch. Ihr habt uns nicht alleine gelassen. Mit Babyfood, Medizin und Bibeln. Es war letztendlich auch auf der Reuters diese Gemeinde, die dort entstanden ist. Mit Gesicht, mit Adresse, das hätten wir früher nie. Früher hat aus Versehen jemand von unserem Kochlehrling in Kobane ein Foto auf das Internet gemacht. Tag später haben sie ihm die Hände abgehackt und den Kopf. So schnell geht das. Sie müssen nicht meinen, dass irgendwo Syrien, die sind Hinterwäldler. Die haben alles auch, WhatsApp, Internet, alles inklusiv. Wir leben in einer ganz spannenden Zeit. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und die auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Das Wort Zeugen ist das Wort Martus. Wenn ihr das Wort Zeugen in der Bibel liest, in der Deutschen, ist das auch das Wort Märtyrer. Jeder Christ, der erfüllt ist mit der Kraft des Heiligen Geistes, ist ein Märtyrer. Du stehst hin für deine Überzeugung. Einer der berühmtesten Deutschen steht hin und sagt, hier bin ich, anders kann ich nicht. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, der Martin Luther. Und wir stehen auch hin. Was machst du, wenn der Mafiaboss von Uster vor Gericht ist? Weißt du, was ein Mafiaboss ist? Wir wissen das vielleicht in der Schweiz nicht genau. Aber die kontrollieren eine ganze Stadt, eine ganze Zone. Der Mafiaboss von Uster ist vor Gericht und du bist der Zeuge und kannst aussagen. Und wie gehst du in den Zeugenstand? So, oder? Gehst in den Zeugenstand. Weil du genau weißt, nachher ist fast Game Over. Aber wir gehen in diesen Zeugenstand. Wir wissen, Mafiaboss dieser Welt ist der Teufel. Wir gehen und stehen hin. Aber für das braucht es Kraft, für das braucht es Mut. Und solche Leute habe ich begegnet, da in Laos vor 3 Monaten, alle 15, wir 2 Tage verbracht haben. Alle waren schon im Knast. Aber die haben nicht geweint, oh, wir Armen. Die sagten so, hey, du warst doch 6 Monate im Knast, du 18 Monate. Dich haben sie noch an den Ketten aufgehängt. Und ich so, was läuft hier? Resilienz, Traumabewältigung, was läuft hier? Die waren fast noch geehrt, dass sie nicht unterschrieben haben im Gefängnis, um wieder rauszukommen, den einfachen Weg. Und einfach mit denen zu reden und ihre Geschichten zu hören. Ein Zeuge, wie da die Typen in Syrien, der da geht mit dem Squad und mit dem normalen Töff, Beamer von Moschee und Dorf zu Dorf. In Syrien zeigt den Jesusfilm mit dem Beamer. Ein kultureller Film über Israel Messi. Ah ja, ist gut, zeigt der Mullah oder der Imam. Und dann wird er gezeigt und spätestens bei der Kreuzigung ist es brenzlig, oder? Leider ist in diesem Dienst dieser Familienvater vor 2 Jahren getötet worden mit 4 Kindern. Zeugen sein für Jesus. Ein Beispiel aus der Bibel. Wer kennt den Hananias? Hand hoch, also der Hananias von Damaskus. Hananias? Nicht alle, hä? Wer kennt den Paulus? Okay. Niemand fast kennt den Hananias. Jeder kennt den Paulus. Aber ohne Hananias kein Paulus. Damaskus, der Hananias, dem der Herr erschien, der sprach Hananias und er sprach, hier bin ich. Hananias, geh in dieses Hotel in dieser geraden Straße. Dort ist der IS-Anführer. Er sagt dir, geh an diese Adresse. Ja, du hast einen Eindruck oder Gott redet zu dir, geh an diese Adresse. Dort ist der IS, dort kannst du beten für ihn. Der Paulus war der IS-Anführer zu dieser Zeit für die Christen. Das wissen wir. Und der Hananias, ja, aber nein, und also nein, das hat er nicht gesagt, aber hast du nicht gewusst, oder allwissende Gott, das ist der Typ und so. Aber geh, er ist mein auserwähltes Werkzeug. Und der Hananias, stell mir das so vor, der Hananias ist dann da hingegangen, ich weiß nicht genau wie, das steht nicht in der Bibel, klopfte an die Türe, jemand kommt raus und sagt, wo wollen Sie? Ist hier vielleicht Saulus von Tarsus? Ja. Denke ich mir, Hananias, oh, da bin ich auf dem richtigen Weg, da habe ich richtig gehört. Geht rein, wissen wir, gebetet für ihn, Schuppen von den Augen, er ist getauft worden mit dem Heiligen Geist, er hat ihn mit Wasser noch getauft. Und Paulus hat vielleicht ein Drittel des Neuen Testamentes geschrieben. Ohne Hananias kein Paulus. Und ich bin überzeugt, hier drin sitzen Hananiasse oder Hananiasinnen. Du triggerst einen Dominostein und etwas kommt ins Rollen. Ich bin überzeugt, hier drin sind Lenin, hat in Zürich studiert. Hätten wir den erreicht mit Jesus als Student, wäre die Welt noch anders geworden. Kim Jong-un war in dem Bernbier 2 Jahre in der Schule. Stellt euch mal vor, die sind vor unserer Haustüre. Dominosteine. Ich bin überzeugt, hier drin sitzen Weltgeschichten schreiben und wir wissen es nicht mal, wir müssen es vielleicht besser nicht wissen. Oder? Aber Gott will uns gebrauchen und dass wir auf seine Stimme, ich war total deprimiert, ein Tag voller Pech, habt ihr das auch schon gehabt? Ganzer Tag Pech, ich war so mit mir selber zornig, ich weinte fast, ich hatte hier einen Kropf, alles misslang mir. Da war ich im Glattzentrum in Walliselen, musste hinsitzen, es war wirklich zu viel für mich, so viel Pech auf einen Haufen, kennt ihr das? So eins, zweimal Pech geht noch, aber wenn man dann mehrmals Pech hat an einem Tag, dann merkt man, jetzt ist etwas übernatürlich, jetzt stimmt irgendetwas nicht. Kennt ihr das? Sitze ich hin, schaue in die leere Menge und weinte fast. Da kam einer, der 10 Jahre älter ist, als ich, kam auf mich zu so, und sagte, bist du Mario Mosimann? Und ich so, wow, ja. Ich bin dein Großvater. Und ich so, wo ist der abgehauen? Also, weißt du, nein, excuse. Ich bin dein Geist. Er sagt, nein. Und ich sage, du, nein, ich glaube nicht. Ich bin dein geistlicher Großvater. Du hast doch deinen Bruder in Australien zu Jesus geführt und ich habe bei ihm gearbeitet und habe Jesus auch kennengelernt. Danke, dass du immer wieder, bis ihr immer explodiert seid, von Jesus geredet hat. Hey, könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Ich war so drauf. Wow, was ist das für ein Tag, oder? Und ein Dominostein und viele kommen ja gar nicht zurück. Aber gewisse kommen zurück und sagen, ja, ja, unser Leben macht auf die Ewigkeit einen Unterschied. Ein anderes Beispiel, der Petrus, kennt ihr auch. Aber der Petrus in Gethsemane, wo Jesus ihm gesagt hat, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, oder? Nimmt er noch das Schwert, haut das Ohr ab von Malchus, oder? Sieht nicht schlecht aus, also der hat immer noch Mut, schlag mal jemandem das Ohr ab, also das braucht ja Mut, oder? Aber dann ging er in den Hof und im Hof, eine davon war eine Frau, also versteht mich Frau nicht falsch, die macht uns keine Angst, ihr Frauen, oder? Aber diese Frau hat dann Petrus Angst gemacht, oder? Hey, du bist doch auch einer von denen. Das dritte Mal. Und in allen Evangelien steht es, aber im Lukas-Evangelium steht es, in diesem Moment hat Jesus ihn angeblickt. Und Jesus wandte um und schaute Petrus an. Ich habe mir jahrelang immer wieder überlegt, in welchem Blick hat dieser Jesus diesen Petrus angeschaut? Du Versager, oder? Wie hat er ihn angeschaut? Er hatte gewusst, dass er kommen wird, aber er hat ihn noch voller Glauben todsicher angeschaut und hat an ihn geglaubt. Und dieser Versager, wir sind alle Versager, also ich sage jetzt mal, ich bin ein Versager, aber wir haben alle irgendwo. Und Jesus weiß, wie uns abzuholen ist. Und er fragt dann am Tiberiassee, ja, liebst du mich? Und macht Seelsorge. Ich glaube, er macht nicht Seelsorge. Das Wort Seelsorge, Entschuldigung, wenn ich das sage, gefällt mir sowieso nicht so. Ich finde das Wort Geistsorge viel interessanter. Geistsorge. Wir müssen unsere Seele an die Hand nehmen. Unser Geist. Wir sind ja Körper, Seele und Geist. Ich glaube das. Oder die Bibel redet so. Und unser Geist muss die Seele an die Hand nehmen. Wie der David. Meine Seele, lobpreist den Herrn. Was bist du so betrübt, meine Seele, in mir? Der redet irgendwie mit seiner Seele, hallo. Und David stärkte sich in dem Herrn, wo seine Frauen und Kinder in Ziklag und seine Leute, die Widerstandskämpfer, die Samurai zu dieser Zeit, geweint, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und der David, und so wollten sie den David noch steinigen. Kennt ihr die Geschichte? Ich liebe die Bibel, lest die Bibel, das sind Hammergeschichten. Und da heißt es, und David stärkte sich in dem Herrn. Wie hat er das gemacht? Und ich glaube, wenn wir unsere Seele an die Hand nehmen und ihr sagen, wo Gott hockt, hätte ich fast gesagt. Wir müssen das uns auch selber sagen. Zeuge sein, ein Mut und das klarste Zeichen, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist. Ich bin ein pietistischer Charismatiker. Das klarste Zeichen, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist, ist, wenn er Probleme hat wegen Jesus. Das klarste Zeichen, wenn einer getauft ist mit dem Heiligen Geist, ist, wenn er einen himmlischen Mut auslebt. Wenn er einen Mut hat, der nicht mehr aus seiner Seele kommt, sondern aus seinem Geist, der Geist Gottes in dir. Und so verstehe ich die Apostelgeschichte. Und der Grund, dass einer getauft ist, ich kann immer noch brüllen. Der Grund, dass einer getauft ist mit dem Heiligen Geist, ist nicht, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Im Gegenteil, du kannst getauft werden mit dem Heiligen Geist und du, deine Gefühle, drehen noch ein bisschen durch, oder? Der Grund, dass ein Mensch getauft wird mit dem Heiligen Geist, ist, dass er ein Zeuge wird, ein Märtyrer, dass er hinstellt, nicht, dass er sterben muss vielleicht, aber dass... Es sind 200.000 Christen, die pro Jahr sterben auf den Namen Jesus. Hallo? 200.000! Das ist wie viel Kanton Zürich? In 5 Jahren kein Kanton Zürich mehr, oder? Also wir leben in spannenden Zeiten. Der Heilige Geist will uns erfüllen. Und das Ziel, dass er uns erfüllt, ist nicht, dass wir alles richtig machen. Das ist auch nicht das Ziel der Erziehung. Dass dein Kind alles richtig macht, schön brav wird. Nein, was ist, haben wir Pädagogen hier, was ist das Ziel der Erziehung? Hallo? Selbstständigkeit, oder? Mut! Du musst deinen Mut in der Butter, deinen diesen Kindern, dass sie das Leben bewältigen können. Oder? Er hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht auf den Himalaya gepflanzt, sondern in der Mitte des Gartens. Für Gott ist die Schuldfrage kein Problem. Jesus hat es gelöst am Kreuz. Halleluja, könnt ihr flüstern. Gott will uns Mut zusprechen. Über 365 Mal fürchte dich nicht in der Bibel. Jeden Tag ein Vers, oder? Gott will, dass wir mutig sind. Und darum gehst du als Zeuge auf den Zeugenstand, oder? Da brauchst du eine übernatürliche Kraft. Petrus hat gesagt, tut Buße. Und also wie kann man getauft werden mit dem Heiligen Geist? Petrus sagt das in einem Vers, tut Buße, umkehre und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr, ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Du tust Buße. Ein anderer Vers noch. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Verhalten führt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Was ist das Zeichen, wenn einer besoffen ist? Äußerungen schwankt, sonst andere, hat eine Fahne oder was? Eine Beherrschung und was noch? Verwirrt. Gibt es etwas Positives vielleicht? Er fängt an zu singen und er verliert Scham. Ein gewisser Mord an Scham. Er hat plötzlich einen Mut. Zeug zu machen oder eine Dummheit, aber auch Mut. Er hat sich nicht mehr in Kontrolle, das ist nicht so cool. Und das ist ein bisschen ähnlich wie mit dem Heiligen Geist. Und einer tauft mit dem Heiligen Geist. Hat er Mut? Fängt er an singen auf der Straße? Beginnt er zu singen auf der Straße, oder? Oder in den Restaurants? Blut und Feuer, oder? Ja. Ja. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ordnung muss hineinkommen in das Tohu Wabohu, war, wurde, wüst und leer, sogar heisst es, oder? Wenn Gott redet, dann Raum wird aufgeräumt, dann kommt Ordnung in das Leben. Und ich muss nochmal zurück zu dem Vers, unordentliches Verhalten. Wenn einer nicht Jesus Christus kennt, ist er wie so ein Ballon. Kannst du nicht brauchen. Sieht zwar aus wie ein Christ, aber der blöde Ballon hat ein Loch. Dient nicht dem Zweck Gottes, oder? Dient nicht diesem Zweck Gottes, oder? Ich habe gerade Stereo, tu Hochdeutsch. Ich tue so hoch, wie ich kann, aber ich habe nicht hoch. Einfach. Dient nicht dem Zweck. Aber wenn du in Ordnung kommst mit diesem Jesus, nicht, dass er irgendwie ein Prophet ist oder dass irgendwie ein Vater im Himmel seinen Sohn für die Drecksarbeit geschickt hat. Ich meine nicht diesen Jesus. Sondern wenn du Jesus Christus persönlich kennenlernst, als deinen Freund und Herr und Gott. Ich hatte immer ein Problem, dass Jesus Gott ist. Mach doch aus dem keinen Guru, Gott. Ich hatte immer ein Problem mit dem. Bis 19 Jahre. Als ich mich entschieden habe für Jesus, dann habe ich plötzlich gesagt, das ist ja der Heiland. Jesus ist ja Gott auch, oder? Und dann kommt Ordnung in ein Leben, wie Ordnung in die Schöpfung reinkommt. Denn der Geist von Jesus in dein Leben kommt. Und ich habe hier eine Schablone von meiner Frau mitgenommen. Sie ist Neonatologie-Schwester, arbeitet hier im Spital Uster, aber da nicht auf der Neonatologie. Und hier habe ich euch ein Schema mitgenommen von einem Säugling, der auf die Welt kommt. Wo so rauskommt, oder? Jetzt muss ich aufpassen, haben wir noch Mediziner, einfach, die können mich korrigieren. Also links haben wir ein Kind, wo noch nicht geboren ist. Also die Lunge nimmt noch keinen Sauerstoff auf. In der Mitte haben wir ein Kind, ein Baby, das gut geboren ist, die Lunge, Pneumos, ne? Nimmt Sauerstoff auf. Und rechts haben wir ein Kind, das nicht richtig atmet. Die Lunge nimmt keinen Sauerstoff auf, das Blut kann keinen Sauerstoff aufnehmen, es wird das Krüppeli oder vielleicht sogar Blem-Blem, wenn es keinen Sauerstoff überkommt, oder? Und dann habe ich auch schon gefragt, welches Baby bist du? Es gibt gewisse Christen, die leben mit einer komischen Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heilige Schrift. Für die ist die Bibel fast noch wichtiger als Gott, oder? Und das sagt euch jemand, der jedes Jahr die Bibel durchlässt und ich fresse die Bibel auf und ich höre die Bibel in verschiedenen Sprachen das ganze Jahr immer wieder durch. Red ich Hochdeutsch, oder? Ja, genau, Schweizer. Der Heilige Geist will nicht irgendwo reinschleichen als ewige Lebensversicherung. Der Heilige Geist ist die dritte Person Gottes. Das ist nicht nur so ein Nebeneffekt von Jesus und dem Vater. Er ist Gott selber und er möchte eingeladen sein. Wenn du Einladungen zu Hause hast, putzt du, staubsaugen, das ganze Programm mit Tisch decken. Ist es schön gewesen, Simon, der Tisch, wo du dort bist, auf Suche. Man gibt sich Mühe und du empfängst den Heiligen Geist würdevoll. Und man merkt, wenn einer getauft ist mit dem Heiligen Geist, es ist keine Privatsache. Schön, wow, Auswirkungen. Auswirkungen, wenn jemand erfüllt wird mit Gott. Wir haben das unordentliche Leben ohne Jesus. Da kommt Jesus und macht Ordnung, wie der Geist, der rausfährt aus einer Person, kommt zurück, sieht alles schön aufgeräumt. Kennt ihr diesen Vers in Matthäus 12? Kommt zurück, oh, ist alles schön aufgeräumt, aber leer. Jetzt hole ich noch 7 schlimmere Geister und dann wird es mit dieser Person noch schlimmer als vorher. Jesus kommt nicht nur, um die Freude der Sünde wegzunehmen. Jesus bringt uns auch etwas. Die Freude, das Leben, der Heilige Geist. Und man merkt, wenn jemand voll ist mit dem Heiligen Geist, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Das Wort Kraft auf Griechisch ist Dynamis. Darum habe ich dort Dynamiten hingemacht. Das Wort, die Kraft des Heiligen Geistes ist die Dynamis Gottes. Immer schön Ordnung. Was ist mit dem Mensch anders? Was ist mit diesem Mensch anders? Schon zwei Leute, ich sage jetzt das nicht, um meine Frau da zu glorifizieren, versteht mich nicht falsch, aber schon zwei ältere Patienten, die gegangen sind, kamen nochmals zurück, den ganzen Gang auf sie und Frau Mosima, was ist mit Ihnen anders? Was haben Sie für eine Hoffnung? Und sie so, ja, Gott und so. Wenn jemand das mich fragen würde, haben Sie schnell eine Stunde Zeit, wir reden mal. Man merkt, wenn jemand außerordentlicher Geist hat. Es war keine Dynamik, aber es ist ein bisschen sauber geworden. Sorry, Monika. Es ist keine Privatsache, wie die Taufe mit Wasser keine Privatsache ist. Als Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, als der Petrus sah, hey Cornelius, boah, Heiliger Geist, er hat etwas gesehen. Etwas gesehen, oder? Oder der ganz krass, und das machen wir am Schluss, wirklich, dass wir noch beten, die auch, die das schon erlebt haben mit dem Heiligen Geist, aber dass ihr das nochmals immer wieder erlebt. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nicht Christen aus dem Verstand sind, nicht Verstand kübeln, das meine ich nicht, aber dass wir Christen aus dem Geist sind, dass wir nicht seelische Christen sind, sondern geistliche Christen, nicht Verstandeschristen. Verabschiedet euch von diesem Verstandeschristentum. Ich sage nicht vom Verstand, den brauchen wir schon. Aber ihr wisst, weiß jemand, was ich meine? Verstandeschristentum. Es gibt so, das ist wirklich, das ist traurig. Jesus kommt uns nicht den Verstand noch mehr zu füllen. Er will uns den Heiligen Geist geben. Erneuert werden. Außerordentlicher Heiliger Geist. Ich bin zum Schluss gekommen mit dieser Folie. Wenn du den Heiligen Geist hörst, der zu dir redet, dann machst du es, auch wenn du es, also wenn Angst hast. Mut ist nicht Abwesenheit von Angst. Im Gegenteil. An meinem Geburtstag vor ein paar Jahren, Deborah am Steuer, ich nebendran, fahren wir von Seebach da weiter und da liegt einer dort, die Ambulanz ist am Wiederbeleben gewesen von dieser Person. Ich, hey Deborah, halt an, ich muss raus, ich muss beten für diese Person. Spinnst du eigentlich, wir müssen jetzt einkaufen gehen und so. Wir haben noch gestritten im Auto. Und ich so, hey, was läuft, müssen wir Geld abholen? Eine Viertelstunde später sind wir wieder dort durchgekommen. Waren die immer noch am Pumpen und am Machen und alles abgesperrt. Deborah, lass mich raus! Oder sie mich rausgelassen, noch etwas zu Hause geholt. Ich war da, Straßenseite hier. Selbstverunfallter, Ambulanz, Polizei, Leute, Auflauf dort. Ich da, und jetzt? Was machst du? Also wirklich, einfach. Jesus schenkt mir und ich wecken auf und horror, was schenkt der Sanitäter Weisheit und wecken auf. Und dann habe ich so im Geist gebetet und plötzlich hatte ich meine Seele, meinen Verstand ein bisschen in die Ferien geschickt und der Geist in mir kriegte die Oberhand. Versteht ihr, was ich meine? Wecke die Gabe in dir, dir durch die Handlegung der Ältesten auf. Weck den Geist in dir. Vielleicht merkst du das, wenn du Viertelstunde Anbetung machst, zu Hause alleine oder so. Manchmal so Viertelstunde bei mir ist, klickt so durch und plötzlich, oder in einer Gebetsstunde, da regiert der Geist und nicht mehr die Seele. Versteht ihr, was ich meine? Und ich war dort und dann plötzlich, da ging ich darüber, über die Abschrankung der Polizei, neben diesem Korps und im Geistgebet kommt der Polizist, hey, Sie, gehen Sie weg da. Und ich, oh, wie weit weg muss ich? Zwei Schritte, Augen zu, weitergebeten. Zwei, drei Minuten, merkte ich etwas und dann warte, kam dieser Typ wieder zurück. Die haben wirklich ein paar Mal wieder Defi und alles gemacht. Aber dann kam er wieder zurück und ich so, wow, die Debbie kam. Ich konnte nicht mal eine Bibel gehen. Ich bin nach Hause gefahren, ich war den ganzen Tag so, oder? Ich habe mir das immer gewünscht, so etwas, noch an meinem Geburtstag. Weiß nicht, ob das jetzt wegen meinem Gebet oder so, das ist mir eigentlich fast ein bisschen, also gleich, verstehen Sie? Aber dass ich diesen Mut hatte, dort rüber zu gehen, der kam nicht von mir. Und dass wir brauchen alle diesen Mut und diese Situationen, wo wir reinkommen in der Seelsorge, wow, was kann ich da jetzt noch dienen? Und du bist überfordert und Halleluja, wenn du überfordert bist, weil dann spätestens, wir können auch schon früher. Und trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? So simpel ist das. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass wir vielleicht heute Morgen am Schluss dieser Predigt, wir kommen nicht, ich mache keinen Aufruf nach vorne oder so, keine Angst. Sonst mache ich das, wenn Menschen sich entscheiden sollen für Jesus. Aber dass du an deinem Platz bleibst. Eine Bibelstelle, die habe ich vorhin kurz gezeigt, ja, komm noch vorne wegen dem Liedersingen. Mit dieser Stelle hier oben, es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad und der Geist ruhte auf ihnen, denn sie waren auch angeschrieben und doch nicht hinausgegangen zu der Hütte und sie weissagten im Lager. Und ich habe den Vers noch bekommen, hey, einfach dort, wo du hockst auf deinem Stühle. Wir können auch aufstehen noch. Dass du einfach selber deinem Vater im Himmel sagst, ich will diesen Heiligen Geist, ich will nicht mehr aus mir raus, aus meinem Verstand, das Christ Leben erleben, sondern ich will das verstehen, was Mario jetzt etwas gesagt hat. Als meine Tochter ganz klein war, habe ich ihr das erste Mal auf einem Löffel Kiwi Richtung Mund geschoben. Sie hat das so, ihre Blicke habe ich jetzt noch immer im Kopf. Sie schaute auf diesen Löffel, hey, was ist das Grüns? Sie konnte noch nicht so sprechen. Was ist das, gibt er mir da? Und dann habe ich sie angeschaut mit meinen Augen und gesagt, Anja, komm, iss. Sie hat mir vertraut, dass ich ihr nicht irgendeine giftige Frucht in den Mund schoppe, sondern was hatte sie im Vertrauen gemacht? Ja, genau wie Manuela. Sie hat den Mund geöffnet. Sie hat mir vertraut, weil ich der gute Vater für sie bin. Und wenn wir Gott bitten für den Heiligen Geist, schickt er nicht einen Dämon, einen Geist wie bei Saul, König Saul, sondern er schenkt uns die Kraft Gottes Gegenwart selber in uns, dass dieser Tempel erfüllt wird. Du als Tempel, als wandelnder Tempel in Uster und Umgebung. Lasst uns doch noch beten. Ich würde sagen, wir stehen alle dazu auf. Ich werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Märtyrer sein, hier in Uster, bis ans Ende der Welt. Diese Welt braucht Christen, die erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Diese Welt braucht diese Tempel Gottes. Diese Welt hat genug, die Nase gestrichen voll vom Verstand des Christen. Der Verstand des Christen ist sogar gegen den geistlichen Christ. Die Verfolgung unter den Brüdern. In Pakistan hat uns ein Verstandeschrist mit der Scharia angezeigt für das Kinderheim. Das ist einfach unheimlich. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst und uns taufst noch einmal oder das erste Mal mit Feuer und Geist, mit deiner Kraft. Du bist es, der tauft mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Bete, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich höre auf mit diesem selbstgebastelten Christentum. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, hey, today is your day. Heute ist dein Tag. Sag einfach in deinem Herzen, Jesus, ja. Ich habe dich ignoriert, aber jetzt sollst du Herr sein. Und wenn du dem Heiligen Geist widerstanden bist, mit deinem Verstand, sage, es tut mir leid, Heiliger Geist, dass ich mit meinem Verstand immer alles besser wusste. Vergib mir meine Ignoranz dir gegenüber. Vergib mir meine Ignoranz. Und ich akzeptiere, ich nehme dich jetzt an und gib dir den Ehrenplatz in meinem Leben. Betendes, singendes Lied vielleicht, gell?